بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله مسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وخالق الخلق من تراب وهازم الأحزاب وعد عباده المتقين عظيم الثواب وتوعد الكافرين المعاندين أليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور التواب الوهاب، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأهل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض حلب يا رب العالمين. اللهم اقبل شهيدهم واشف مريضهم وداو جريحهم وأمن طريدهم وأهلك عدوهم. لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية. ومع اللقاء الثالث عشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zum Vortrag der Botschaft des Koran. Wir sind angekommen beim 13. Vortrag. Und zu Anfang von diesem Vortrag begrüße ich an jeden einzelnen von euch in dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بعد أن تعرفنا على القرآن، بدأنا في التعرف على الله رب العالمين من خلال آيات القرآن الكريم. وبدأنا قبل أن نتعرف على ربنا، قلنا يجب أن يتعرف الإنسان على نفسه أولا، لأنك إن عرفت نفسك عرفت ربك جل جلاله. إن عرفت نفسك بأنك مخلوق علمت أن ربك هو الخالق جل جلاله. من أجل هذا بدأنا نقف أمام قضية خلق آدم عليه السلام، وبينا أطوار ومراحل الخلق، ثم انتقلنا إلى خلق الإنسان وأطواره داخل الرحم من خلال آيات سورة المؤمنون، في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا هو آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القرار المكين هو الرحم. وبينا أن الرحم عبارة عن كتلة من الجلد طولها 7 سنتيمترات عرضها 5 سنتيمترات، سمكها 2.5 من السنتيمترات. داخل هذا المكان الضيق تكون الإنسان بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وبينا أطوار خلق الإنسان داخل الرحم، فقلنا في الدرس الذي مضى يبدأ التكوين داخل الرحم بقضية النطفة، قذيفة منوية وهي ماء الرجل. خلال 40 يوم تتحول هذه النطفة وهي قطرات من ماء الرجل الذي تم تخصيبه مع بويضة الأنثى واستقر داخل الرحم بأمر الله، بيبدأ يتحول إلى علقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم، ثم تتحول العلقة إلى مضغة. المضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. سواء كانت هذه المراحل الثلاث داخل 40 يوم على قول المحدثين، أو النطفة 40، العلقة 40، المضغة 40 يوما، على رأس 120 يوم بينزل الملك الموكل بالأرحام ويسأل: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ أي هذه المضغة ستكتب لها حياة وتكون إنسانا حيا في هذه الحياة الدنيا، أم لا تكتب لها حياة وتنزل على صورة سقط؟ فإن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله، ثم أمر بكتابة 4 كلمات: الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعي. وإلى هنا وقفنا في درسنا الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع أطوار الجنين داخل الرحم لنتعرف على قدرة الله عز وجل، لتعرف أيها الإنسان مدى ضعفك، لتعرف أنك مخلوق وأن الخالق هو الله رب العالمين.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Thematik, die wir beim letzten Mal angesprochen haben, und zwar die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben erwähnt, dass der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala die Kenntnis über seine eigene Nefs, über sein eigenes Ich vorangehen muss. Denn wir haben erwähnt, damit man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, ist es wichtig, dass man sich selbst kennenlernt, yani, dass man sich selbst kennenlernt, dass man über sich selbst weiß, woher man kommt und wohin man geht. Deswegen haben wir in der Vergangenheit auch über die Erschaffung Adams a.s. gesprochen, und wir haben über die Erschaffung des Menschen allgemein gesprochen, entnommen aus Surat al-Mu'minun, in der Allah subhanahu wa ta'ala erstens über die Erschaffung von Adam a.s. spricht und im Anschluss dann über die Erschaffung eines jeden einzelnen Menschen von uns. So haben wir gesagt, dass die Erschaffung des Menschen mit einem Samentropfen beginnt, was aus dem Unterleibe des Mannes hervorgeht, und dies gelangt dann im Endeffekt in die Gebärmutter, damit es dann zum Eisprung kommt, in die Gebärmutter der Frau, damit es überhaupt dazu kommt, dass eine Geburt oder dass es zu einem Säugling kommt. So haben wir gesagt, dass es von diesem Samentropfen abhängig ist, und dann, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorherschreibt und Allah azza wa jal vorherschreibt, dass es zu einer Geburt kommt, ist es so, dass aus diesem Samentropfen, liebe Geschwister, dass daraus ein Blutgerinnsel wird, yani ein Anhängsel, was in der Gebärmutter anhängt, yani so ein Blutgerinnsel, was da rumhängt, und danach, yani durch die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, wird es zu einem Fleischklumpen. Und der Sheikh hat ja im vergangenen Unterricht erwähnt, mit dem Fleischklumpen ist jetzt nichts Großes gemeint, sondern dieses Wort Mudra im Arabischen wurde auch daraus entnommen oder wird auch im Sprachgebrauch dahingehend gebraucht, das, was man yani in seinen Mund nimmt, um zu kauen. Yani wenn du beispielsweise jetzt beim Abendessen oder Mittagessen oder wie auch immer bist, dieses Essen, was du zu dir nimmst, yani was gerade mal so deinen Mund befüllt, yani nicht mehr und nicht weniger. Ja, yani wenn du jetzt einen Löffel nimmst oder wie auch immer, wie du das Essen zu dir nimmst, das, was deinen Mund füllt, das ist im Sprachgebrauch, yani, damit wird auch diese Mudra in Verbindung gebracht. Ja, das heißt,
so groß ist dann dieser Fleischklumpen. Das heißt, wenn wir über Fleischklumpen reden, muss niemand denken, dass das schon etwas Großes oder so ist, sondern dass es etwas Kleines, was deinen Mund befüllen könnte. Ja, wie wir gesagt haben, aus diesem Samentropfen wird ein Anhängsel, was in der Gebärmutter anhängt, und danach wird es ein Fleischklumpen. Wenn es ein Fleischklumpen geworden ist, ja, kommt der Engel und stellt Allah Azzawajal die Frage, O Allah, kommt es zu einer Schöpfung oder nicht? Yani, wird es überhaupt zu einer Schöpfung kommen oder wird es nicht zu einer Schöpfung kommen? Wenn es zu einer Schöpfung kommt, wird der Engel damit beauftragt, die vier Dinge niederzuschreiben. Yani, Rizq von dieser Person, ja, Al-Amal, die Taten, Al-Ajal, yani, wie lange es leben wird und ob es glücklich oder unglücklich sein wird. Ja? Und dies ist in den ersten 120 Tagen. Ja, es gibt manche Meinungen der Gelehrten, die sagen, ja, nee, 40 Tage ist es ein Blutgeringsel, 40 Tage ein Fleischklumpen und so weiter und so fort. Und es gibt manche, die sagen, ja, nee, 40 Tage, dieser komplette Prozess, bis es dann im Endeffekt dazu kommt, dass Allah Azza wa Jal die Seele einhaucht.
هذه الكتابة داخل الرحم هي نوع من كتابات متعددة تتعلق بقضية القضاء والقدر. لا أدري هل ذكرناها لكم في الدرس الماضي أم لا. تكلمنا عن أنواع الكتابة في الدرس الذي مضى، فصلنا فيها الكتابة الأزلية والعمرية. ولا نعيد ما تكلمنا؟ طيب، عامة حتى وإن كنا قد تكلمنا، كلكم يعلم أن ما تكرر تقرر، فلا مانع أن نذكر إن كنا قد ذكرنا، وإن لم نكن يبقى من باب التعليم. من المعلوم يا إخوة أن القضاء والقدر له مراتب. مراتب القضاء والقدر أربعة، تسمى بأركان الإيمان بالقضاء والقدر. الركن الأول العلم، الركن الثاني الكتابة، الركن الثالث المشيئة، الركن الرابع الخلق. أربع مراتب للقدر أو أربع أركان للقدر، أربعة أركان. الأول العلم، فمن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء سبحانه جل جلاله، عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عالم ما كان أي عالم الماضي كله، لأنه خالقه جل جلاله. ولذلك أنت عندما تقرأ على مائدة القرآن تتعرف على الأمم السابقة، الأنبياء السابقين والرسل وحال أقوامهم معهم، تتعرف على سنن الله عز وجل فيهم. طب من أين لك هذا وأنت لم تعاصرهم ولم تكن في أزمنتهم؟ القرآن أخبرني، وهذا علم الله عز وجل. فالله عز وجل علم ما كان أي الماضي، كل الماضي، لأنه خالقه. الحاضر أي الزمن الذي نعيشه الله عز وجل يعلمه، فهو خالقه لدرجة أنه يعلم حركة الضمير، يعلم خفيات السرائر سبحانه جل جلاله، فالسر عنده علانية سبحانه. ولذلك عندما كان المنافقون في مدينة رسول الله وكانوا يمكرون بالنبي وبأصحاب النبي ويظهرون الإسلام، بل كانوا يصلون مع رسول الله ويجلسون مجالس العلم ويجاهدون مع النبي، ولكنهم يبطنون الكفر والمكر بالإسلام والمسلمين. فينزل القرآن الكريم على قلب النبي وهم يجلسون حوله، فيقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم. فين ده؟ حديث نفسي يا إخو. الآيات في سورة المجادلة، أو إن شئت فسميها المجادلة. نسبة للصحابية التي جادلت النبي في أمر زوجها. فالقرآن يبين حال هؤلاء المنافقين وهم يجلسون حول النبي يحيون وتحية عظيمة، ولكنهم يضمرون الإيذاء ويضمرون المعصية والمخالفة. والله تعالى يخرج حديث أنفسهم ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. فانظر إلى علم الله عز وجل المحيط بكل شيء يخرج حديث النفس. من يؤمن بهذه الصفة، صفة العلم أنه العليم، لابد أن يخشاه جل جلاله. يعلم حركة ضميرك، يعلم خفيات سريرتك، فلابد أن تحذر. ولذلك في آيات كثيرة يقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ففيما يتعلق بعلم الحاضر، الله تعالى يعلم ما في نفسك، فلابد أن تخشاه ولابد أن تحذر جل جلاله. علم مكان بدل الماضي، وما هو كان يعني الحاضر، وفي الحاضر يخبرك بمكنون نفسك وحركة ضميرك، فلابد أن تنتبه. وما سوف يكون، علم المستقبل، الله تعالى علمه يحيط بالمستقبل كله. ولذلك تسمع في السنن وعلى مائدة القرآن الحديث عن علامات الساعة وأهوال القيامة وما يتعلق بالحساب والجزاء والجنة والنار، ويعرفك النعيم الموجود في الجنة والعذاب الموجود في النار. ده كله من علم المستقبل، واضح؟ القرآن يخبرنا به والنبي يخبرنا به بما كشفه الله له من بعض الغيب الذي يكشفه الله تعالى لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. بعلم المستقبل الله يحيط به. ليس هذا فقط، حتى علم المستحيلات وما لم يكن، لو كان كيف يكون. من علم المستحيلات يقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ما في آلهة غير الله، ولكن يقول لك لو، اللي يحصل فساد في الكون، فساد في الكون، اضطراب في الكون. إذن الله تعالى عليم، علمه شامل يحيط بكل شيء. هذا الركن الأول من أركان القدر، أن تؤمن بعلم الله عز وجل. الركن الثاني الذي بين أيدينا ويتعلق بموضوع لقائنا، وهو ركن الكتابة. فالله عز وجل أول ما خلق، خلق القلم، قال له اكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وبما هو كائن وبما سوف يكون وبما لم يكن، كل في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، وتسمى هذه الكتابة الكتابة الأزلية. الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ. ومعظم ما سنذكر من كتابات مأخوذ من اللوح المحفوظ، مأخوذ من اللوح المحفوظ. بأول كتابة بنسميها الكتابة الأزلية، اللي هي مكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ. يا إخوة، في هذا الكتاب كل ما خلق الله مدون مقاديره في هذا الكتاب إلى قيام الساعة. لذلك أقول لكم: قبل أن يخلق الله سماواته وأرضه، كتب القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ في يوم الثلاثاء اللي احنا فيه الآن. تاريخه كام؟ تاريخ اليوم كام؟ 27 من شهر ديسمبر من عام 2016. اتكتب في اللوح المحفوظ: هيجي سيد عبد العاطي مع الأخ عبد الكريم ومعهم الأخ سيفن من مدينة زولسباخ، هيتحركوا بعد 6:15، متوجهين إلى مدينة ميرسك من أجل إلقاء محاضرة بعد 7:00. هيصلي بهم إماما وهيقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة البينة، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة العاديات. وهيجلس هتجيله كوباية شاي، وبعد ما يقلبها ويحط فيها 5 قطع من السكر ويشربها لأنها ليست له، هيشرب منها بق واحد، ويأتي إبراهيم بكوب آخر ويحمل هذا الكوب يدفعه إلى موسى تفاني ليشربه. ويتكلم عن أركان القدر. والله يا إخوة كل هذا مسطر، كل هذا مدون. فلما يجي يظهر الآن يسمى القضاء. يبقى هو كان قدر، يعني خلاص قدر وكتب في اللوح المحفوظ. لما يظهر للناس يسمى إيه؟ القضاء. وده الفارق بين القدر والقضاء، إن القدر ما دون وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. عندما يظهر في الواقع في الوقت الذي حدده الله وبالكيفية التي أرادها الله يسمى قضاء. يبقى القضاء الآن هو. رأيتموني جلست وأتحدث عن كذا وعن كذا وعن كذا كما سطر في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا يا إخوة لا زيادة فيه ولا نقصان، لا زيادة فيه ولا نقصان. جرى القلم بما كان وبما هو كائن. تقول لي عم الشيخ مهلا، لماذا العمل؟ إذا قدر ربي لي في اللوح المحفوظ أنني من أهل الجنة، لماذا العمل؟ أليس كذلك؟ أقول لك، وهل أنت تعلم ذلك؟ هل تعلم أنك من أهل الجنة أو أنك من أهل النار؟ الإجابة لا. طيب كلام جميل، لا أعلم، كويس. طيب، الذي قدر المقادير ربطها بأسباب، ربطها بأسباب، قربها شوي. قدر لي أن آتيكم في هذا اليوم لإلقاء محاضرة، أليس كذلك؟ لكن ربطها بإيه؟ بسبب إن عبد الكريم هيخلص شغله ويأتي عشان يحملني بالسيارة، ماشي كده؟ ده السبب إن أنا أجيلكم الآن. يبقى الذي قدر ربط بسبب. قربها شوي. الذي قدر أن فلانا من أهل الجنة قدر أنه يعمل بعمل أهل الجنة، يعني في أسباب لدخول الجنة. طب إيه الأسباب؟ بينها في كتبه. فلما تقرأ القرآن يقول لك الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى هتصلي وتخشع هتكون من أهل الجنة، مش هصلي ما تبقاش منه. من الآخر واضح، في أسباب. والذين هم عن اللغو معرضون، من صفاتهم طهارة اللسان. طيب لساني مش طاهر، يبقى ما انتش منهم. طيب، والذين هم للزكاة فاعلون، بأدي زكاة المال وزكاة النفس كمان، ما أديتش يبقى منش منهم. والذين هم لفروجهم حافظون، ما حفظتش فرجي يبقى منش منهم. إلا على أزواجهم إلى آخره. وبعدين والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، منش أمين، ده أنا خائن، أخون الأمانات ولا أعطي الناس حقوقهم يبقى منش منهم. لا أحافظ على العهد، منش منهم. واضح؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون، منش بحافظ على الصلاة، منش منهم. طب الجماعة دول ربنا بين صفاتهم قال عنهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى ما تقوليش في ما العمل، نقول لك لا، الذي قدر لك أنك من أهل الجنة قدر لك أعمالا هتعملها تبقى منهم. ولذلك أقول لك احمد ربك على أنك من عمار المساجد، لأنه ما ساقك إلا وقد غفر لك. يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. وذاك الصحابة لما النبي قال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هي دي حل القضية، كل ميسر لما خلق له. وفي رواية فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الصحابة إذا نجتهد. فهمت القضية؟ إذا لا يجوز أن تقول أعتمد على الكتاب. لا، طب وما أدراك بما في الكتاب؟ هل أنت على علم بما في الكتاب؟ أبدا، ده غايب. طب أنا أريد أن أكون من أهل السعادة، اعمل بعملهم، اتبع طريقهم، أسلك مسلكهم، تكن منهم. ولذا قال النبي يحشر المرء مع من أحب. أنا أحب الله وأحب رسول الله، أعمل بمنهج الله وأتبع رسول الله، سأكون مع النبي محمد في الفردوس الأعلى والله، وأنا أقسم بالله. فكل من اتبع محمدا وعمل بعمله والله كان معه في الفردوس الأعلى. ليه؟ هو من قال لنا ذلك، يحشر المرء مع من أحب. ولذلك الصحابي ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، في يوم من الأيام جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفر وجهه وانتقع لونه وهزل جسمه، دليل مرض، مريض. والنبي كان يتعهد أصحابه، قال يا ثوبان ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون؟ قال يا رسول الله تذكرت الآخرة. يا الله، شوف تذكره لليوم الآخر أمرضه، تذكرت الآخرة. فقلت في نفسي يا ثوبان إن جوت يوم القيامة ودخلت الجنة ستكون في منزلة أدنى من منزلة رسول الله، يعني إن دخلت الجنة في الآخرة النبي في أعلى الدرجات، فأنا أكون أقل منه لا شك، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا الله على المشاعر الإيمانية الجميلة أوي دي. ثوبان في الدنيا ما بيستطيع يبعد عن النبي، كل يوم يأتي النبي ويجالس النبي ويكحل عينيه برؤية النبي، وهو لا يصبر على فراق النبي في الدنيا، فكيف يصبر على فراق النبي في الجنة؟ والدنيا قصيرة، ما بالك بالحياة الدائمة الأبدية. فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال له النبي أبشر يا ثوبان المرء مع من أحب. قال الصحابة أله خاصة يا رسول؟ قال بل للناس عامة. قالوا فما فرحنا بشيء يومها أشد من فرحنا بهذه الآية، لأننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر وعمر. الله أكبر، شوف فقه الصحابة. إذن نقول لك القدر رتب وقدر على أسباب، إن قمت بها نجوت وإن تركت هلكت. لذا قال الصحابة إذن نجتهد. يبقى أول كتابة اسمها الكتابة الأزلية، فين؟ في اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقصان. في بقى كتابات أخرى بينها بعد أن يترجم المترجم.
Wir haben diese Thematik, oder der Sheikh hat diese Thematik erwähnt, die Geschwister, wie er vorhin gesagt hat, bezüglich der Erschaffung des Menschen, also dass er aus einem Samentropfen besteht und dann aus einem Blutgerinnsel, Fleischklumpen und so weiter und so fort. Dies dient dazu, oder wenn man das öfter hört, dient es dazu, dass jeder von uns seinen eigenen Stellenwert kennt. Nämlich, dass niemand irgendwie überheblich ist oder dass man von sich denkt, dass man was Besonderes wäre oder was Besseres wäre als die anderen und so weiter und so fort. Denn die Erschaffung ist bei jedem gleich. Eine ganz egal, wie stark oder mächtig du dich fühlst, auch du bist aus einem Samentropfen entstanden. Und so ist es bei jedem von uns. Wir haben erwähnt, dass dann der Engel kommt, der beauftragt ist, diese Dinge niederzuschreiben. Yani Rizq, ul-amal, ul-ajal und ob er glücklich ist oder nicht. Die Thematik, die jetzt kommt, yani der Sheikh hat das beim letzten Unterricht vor 2 Wochen nur knapp angeschnitten, aber die Thematik, die jetzt kommt, oder der Abschnitt, der jetzt erwähnt wird, ist dahingehend sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass man auch konzentriert zuhört. Nicht, weil die Worte jetzt von mir kommen oder ähnliches oder vom Sheikh, sondern weil es eine Thematik ist, mit der, und das sieht man heutzutage wirklich sehr oft, mit der ganz, ganz viele und vor allem Jugendliche ganz, ganz große Probleme haben. Yani die Thematik, die erwähnt wird, ist eine Thematik, bei der viele Leute zum Verzweifeln gehen. Yani vor lauter Verzweiflung. Und viele sogar so weit gehen, dass manche, und das ist auch schon vorgekommen, die Religion verlassen haben, weil sie diese Thematik nicht verstanden haben. Und zwar hat das was mit der Vorherbestimmung zu tun. Yani wenn wir sagen, Al-Qadar wal-Qadar, dann bedeutet das, das wörtlich übersetzt bedeutet das, das Eingetroffene und das Vorhergeschriebene. Ja? Das heißt, Qadar ist das, was vorhergeschrieben ist. Wenn du das Wort Qadar hörst, dann ist das das, was vorgeschrieben ist. Und Al-Qadar ist das, was eingetroffen ist. Yani wir holen ein bisschen weiter aus. Der Glaube an die Vorherbestimmung, liebe Geschwister, gehört zu den Säulen des Iman. Aber auch diese hat 4 Untersäulen, wie der Sheikh erwähnt hat. Das erste bezüglich Qada und Qadar ist das Wissen. Das Wissen Allahs. Ja, nicht unser Wissen, sondern das Wissen Allahs. Dass man sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, und da sehen wir ja auch im Koran, ja, wenn wir heute die Geschichten im Koran lesen, ja, von Qaum Lut oder Ad oder Thamud oder wie auch immer, dann heißt das ja nicht, dass ich jetzt mit dabei war, sondern das ist mit dem Wissen Allahs. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das, was war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das, was ist. Selbst, wenn du es selbst nicht mal weißt. Ja? Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das, was war, und das, was ist, und das, was sein wird. Und das, was nicht eingetroffen ist. Und selbst wenn es eingetroffen wäre, wüsste er, wie es abgelaufen wäre. Ja, yani nochmal zur Wiederholung. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist wichtig, dass man das versteht. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das, was war, Vergangenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das Gegenwärtige, das, was wir jetzt leben, und über dich selbst und über deine eigenen Nefs, was du selbst nicht mal weißt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das, was kommen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über das, was auf jeden Fall nicht passieren wird. Aber selbst wenn es passiert wäre, wüsste er, wie es abgelaufen wäre. Yani wir sehen beispielsweise, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und wenn es andere Götter neben Allah geben würde, so wäre die Erde wahrlich voller Unheil. Ja, nee, es gibt ja keine Götter neben Allah. Aber er sagt, und wenn es andere Götter neben Allah geben wäre, würde, dann wäre es wahrlich voller Unheilstifter auf der Erde. Ja, der Fesseditz, ja, nee, so wäre es untergegangen, so wäre es voller Unheil. Das heißt, dadurch, dass es ja keine anderen Götter neben Allah gibt, aber er trotzdem beschreibt, wie es wäre, wenn es denn so wäre, ist genau der Beweis dafür. Das heißt, schließen wir dieses Kapitel ab. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Wissen über das, was war, und das, was ist, und das, was sein wird, und das, was niemals eintreffen wird, selbst wenn es eingetroffen wird, oder selbst wenn es eintreffen wird, wüsste er, wie es abgelaufen wäre. Ja, so viel zum Wissen. Und dann kommt jetzt das Wichtigste, ja, ist alles wichtig, aber das, was eigentlich mit dem Vortrag zu tun hat. Und zwar Al-Kitaba, das heißt, das Aufgeschriebene von Allah. Dann kommen wir wieder zurück zur Überschrift. Wir haben gesagt, Al-Qadar wal-Qadar. Yani Qadar ist das, was aufgeschrieben ist. Ja? Das ist sowas wie, wenn wir sagen würden, der theoretische Ablauf. Das heißt, genauso wie wenn die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Stift erschaffen und hat ihm gesagt, schreib auf. Und dann hat der Stift gesagt, was soll ich aufschreiben? Und dann hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, schreib die gesamten Geschehnisse bis zur Stunde auf. Ja? Und das war 50.000 Jahre, bevor der Mensch erschaffen worden ist. Ja? Das heißt, diese Kitaba von Allah subhanahu wa ta'ala nennen wir Al-Lawh al-Mahfuz. Ja? Die geschützten Tafeln. Und bei diesen geschützten Tafeln, ja, gibt es nicht mehr und nicht weniger. Yani es ist unmöglich, dass was dazukommt, und es ist unmöglich, dass was davon abgeht. Ja, nicht voreilig sein, diejenigen, die auch die anderen Arten der Schriften kommen, dazu kommen wir noch. Wir reden jetzt über die erste Art, das ist Lauh al-Mahfuz. Hier ist, es kommt nichts dazu und es geht nichts ab. Es gibt gewisse andere Tafeln, darüber reden wir noch. Ja? Aber das hier, wie erwähnt, es kommt nichts dazu und es kommt nichts ab. Das heißt, die Taten sind aufgeschrieben bis zum jüngsten Tag. Ja, nicht ganz egal, was passieren wird. Ja, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat es so vorhergeschrieben, ja, dass der Fahrer heute mit dem Sheikh hierher kommt und der Sheikh sich hier hinsetzt, ja, um einen Vortrag zu halten, und er bekommt einen Tee serviert. Nachdem er davon probiert, merkt er, dass das ja schon kein Tee mehr ist, sondern dass das, das war ja schwarz, was das war. Ja, dass dieser Tee wieder zurückgenommen wird, dann wird er einem Härteren gegeben, und zwar Musa, der verdrückt den Tee und hat ihn auch schon leer gemacht, ja, und so weiter und so fort. Dann bekommt der Sheikh ein neues Glas, da haut er 5 Zucker rein, das hat er dann auch schon leer getrunken, ja, und so weiter und so fort. Ja, alles aufgeschrieben, ganz egal was ist, ja. Jetzt stellt sich die Frage, und das ist genau das Thema, was viele unsicher macht. Ja, nee, man stellt sich die Frage, wenn alles schon aufgeschrieben ist, im Mutterleib meiner Mutter ist aufgeschrieben, ob ich glücklich sein werde. Ganz egal, was es sein wird. Ja, die Taten sind aufgeschrieben. Die Taten sind aufgeschrieben, ob glücklich oder ob traurig und so weiter und so fort. Ja? Stellt sich nun die Frage, warum sollen wir überhaupt was machen? Ja? Das heißt, wenn ja sowieso schon aufgeschrieben ist, ob ich glücklich sein werde oder traurig sein werde, ob meine Taten gut sind oder schlecht sind, warum soll ich überhaupt noch beten? Und warum soll ich überhaupt noch bei diesen 1000 Spenden aufrufen? Ja, warum soll ich überhaupt noch mitspenden? Warum diese Kettennachrichten weiterleiten? Ja, und so weiter und so fort. Warum das Ganze? Diese Frage lässt sich beantworten, liebe Geschwister, auch wenn es unmöglich erscheint, aber sie lässt sich tatsächlich beantworten. Das heißt, soll niemand irgendwie verzweifeln und sagen, wenn ihr doch sowieso behauptet, dass alles aufgeschrieben ist, warum? Warum machen wir noch? Und so kommt es auch, ja, nee, derjenige, der so denkt, wir tun nicht sagen, das ist jetzt komplett falsch, natürlich ist es in der Richtung, aber nachdenken ist ja was Gutes. Sogar ein Sahabi kam zum Propheten zu leuchten und hat gesagt, oh Gesandter Allahs, wenn das alles gemacht ist, ja, warum noch die Taten vollziehen? Das ist eine berechtigte Frage. Heißt nicht, dass jeder, der so eine Frage stellt, dass wir dem einen Stempel geben und sagen, tschüss. Ja? Sondern es ist eine berechtigte Frage. Man sollte wissen, und die goldene Regel lautet, yani, kullum muyassirun, yani, alles ist vereinfacht, lima khuliqala, für das es erschaffen worden ist. Das ist im Arabischen etwas komplex, ich versuche es ein bisschen auseinanderzunehmen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, der dir aufgeschrieben hat, dass du beispielsweise zu den Paradiesbewohnern gehören wirst, ja, der ist auch derjenige, der aufgeschrieben hat, dass es dir einfacher sein wird oder dass es dir ebenfalls aufgeschrieben ist, die Taten für die Paradiesbewohner zu vollziehen. Bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es ist, der mir aufgeschrieben hat, dass ich zu den Paradiesbewohnern gehören werde, dann ist es auch Allah subhanahu wa ta'ala, der es mir vereinfacht hat und aufgeschrieben hat, dass ich diese Tat vollziehen werde. Das heißt, genauso wie es auch der Sheikh gesagt hat, deswegen frohe Botschaft jedem, der in die Moschee kommt, ja, der beispielsweise jetzt hier im Wissensunterricht sitzt. Denn auch wenn du könntest ja genauso gut sagen, wie wir gesagt haben, Allah hat es aufgeschrieben, warum soll ich noch was tun? Aber du selbst, du weißt ja gar nicht, wo du aufgeschrieben bist. Du weißt ja jetzt nicht, ob du zu denjenigen aufgeschrieben bist, die ins Paradies gehen, oder zu denjenigen, die in die Hölle gehen. Das heißt, was für dich aufgeschrieben ist, dementsprechend vollzieht man Taten. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles mit gewissen Asbab zusammengeknüpft. Ja? Du bist aufgeschrieben, dass du zu den Paradiesbewohnern gehören wirst. Automatisch ist es auch aufgeschrieben, dass du am Dienstag, den 27.12. gegen 19 Uhr, ja, in dein Auto einsteigst, du holst den und den Bruder ab, oder du kommst aus Saarbrücken oder Merzig oder woher auch immer, du kommst zu dem Wissensunterricht, um an Isha-Gebet teilzunehmen, du betest in der Jama'a, und danach sitzt du gespannt, du hörst den Wissensunterricht zu, danach gibt es leckere Süßigkeiten und du fährst wieder nach Hause. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, alles ist aufgeschrieben, dem oder alles ist vereinfacht für den, dem beispielsweise das Paradies aufgeschrieben worden ist. Deswegen, als dieser Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen diese Aussage gegeben hat als Antwort, dann haben die Sahaba gesagt, okay, also müssen wir uns anstrengen. Okay, also müssen wir uns anstrengen. Ich hoffe, das ist einigermaßen angekommen. Weil, warum habe ich am Anfang darum gebeten, ja, dass man konzentriert zuhört? Weil, wie gesagt, das ist ein Thema oder ein Kapitel, wo man oft verzweifelt. Und das hat man wirklich persönlich schon sehr oft gehört von Leuten, die sagen, okay, wenn ihr doch sagt, dass alles schon aufgeschrieben ist, warum muss ich mir überhaupt noch die Mühe machen und 5-mal am Tag beten und in die Moschee und spenden und so weiter und so fort? Die Antwort darauf ist, erstens, du weißt nicht, wo dein Name aufgeschrieben ist, ja, zu wem du gehören wirst. Und zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala hat es mit gewissen Asbab verknüpft. Das heißt, wenn er dir aufgeschrieben hat, dass du zu den Paradiesbewohnern gehören wirst, hat er dir auch aufgeschrieben, dass du diese Taten für die Paradiesbewohner vollziehen wirst. Und wenn er dir aufgeschrieben hat, dass du zu den Unglücklichen gehörst, dann ist es auch das, was du vorausgeschickt hast, dass du diese Taten vollziehst, um zu den Höllenbewohnern zu gehören. Und deswegen sollte man wissen, alles ist vereinfacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat es aufgeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorkommt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Thauban gefragt hat, radiallahu anhu, er hat eines Tages gesehen, dass dieser Sahabi gelblich angelaufen ist und sehr traurig war. Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ja Thauban, was ist, ich sehe, dass du krank bist, dass du in einem veränderten Zustand bist. Und dann hat Thauban ihm geantwortet und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, auch wenn es Allah so vorhergeschrieben hat, dass ich zu den Paradiesbewohnern gehören werde, wenn es so aufgeschrieben ist, dann werde ich nicht mit dir in einer Stufe sein, du wirst über mir sein und ich werde dich nicht sehen. Und darüber war er sehr, sehr unglücklich in der Dunya. Das waren ihre Sorgen gewesen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Vers rezitiert, in der es heißt, in der sinngemäßen Übersetzung, derjenige, der Gutes tut, der wird im Endeffekt mit den Shuhada, mit den Märtyrern, us-Salihin und den Rechtschaffenen und die Gesandten in einer Stufe in Firdaus sein. Und so haben die Sahaba, die zugehört haben, haben gesagt, O Gesandter Allahs, gilt das für uns alle? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, das gilt für euch alle. Also haben sie gesagt, niemals waren wir glücklich über eine Aussage, bis zu dieser Aussage, dass wir, wenn wir die Religion vollziehen und gute Taten vollziehen und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lieben und nach der Sunna gehen, dass man mit ihm in Al-Firdaus wieder auferstehen wird. Deswegen, liebe Geschwister, ich hoffe, dass die Thematik einigermaßen angekommen ist. Wenn nicht, kann man hier im Anschluss des Unterrichts immer noch Fragen stellen.
النوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية وهي التي بين أيدينا عندما يكون الجنين داخل الرحم وهذه الكتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ فبينزل الملك يكتب من اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بك إلى قيام الساعة بحضرتك أنت اكتب عملك اكتب أجلك إمتى هتموت اكتب رزقك خلاص كده تقول لي أيوة الرزق مقسوم نعم طب نشتغل ليه نفس القاعدة الرزق المقسوم لك مرتبط بأسباب هتاخد بالسبب هيأتيك هتترك السبب هتأكل صدقة فالرزق مقسوم على كل حال لكن شتان بين من يكتسب ويأخذ بالأسباب وشتان بين يتكاسل ويترك الأسباب إلا يتكاسل هتجيله صدقة يجي الدكتور سمير يقول لي عندنا واحد بكذا كذا ظروفه كذا 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 ما بيشتغل ما عنده كذا حاضر خد 20 يورو هات له 10 مثلا صدقة أو واحد يكون عنده زكاة يتصدق عليه أو واحد يكون عنده ما يتصدق عليه هيأكل ولا هيأكل بخلاف اللي بيتعب ويأخذ بالسبب ويبدأ يحقق الرزق المقسوم له وفق الأسباب فده شتان بين هذا وذاك ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم واليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل واحد إيديه تحت يتصدق عايز صدقة واحد إيديه فوق بتعطي هل يستويان الإجابة لا طبعا لا يستويان هذا يسعى وهذا كد وهذا كذا والتاني نايم هيجي لك رزقك أيضا بس رزقك إيه صدقات منه من غيرك عليك أنت لم تتحرك واضح فإذا لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نسعى، والأخذ بالسبب من الإيمان يا إخوة. وهز إليك بجذع النخلة، شوف في لحظة المخاض والشدة والضعف، ويأمرها أن تهز وتأخذ بالسبب حتى ينزل لها التمر. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله قادر على أن يأمر النخلة أن تنزل تمرها إلى مريم بدون حركة، وقد كان من قبل عندما كانت في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في الساعة يأتيها الرزق بغير حساب وبدون أسباب، وفي الضيق هز إليك نقول لك أيوة، فرق بين أمرين، داخل المحراب يعني في بيت الله عز وجل هيأتيك بدون أسباب، إنما خارج المحراب دخلت القانون دنيا، وقانون الدنيا قائم على السببية. الأرض قدام مننا نحط لها البذرة هتطلع شجرة، ما حطناش بذرة مش هتطلع، مش هتطلع. وده اللي البعض لسه مش قادر يدركه، يقول لك الغرب رغم بعدهم وكذا وكذا متقدمين، أيوة، لأن ده قانون دنيا، قانون سبب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. العطاء الدنيا ليك وليه، هو أحسن الاستقبال وأتقن وأخلص واجتهد، لازم يتقدم. أنت أعطيت للعطاء ظهرك، أصرفت وبذرت وما تقدمت، خلاص دي بترجع لك أنت، ده قانون دنيا أسباب. إنما عطاءات الإيمان دي لا مقاييس فيها، ما في مقاييس، لأن الله يعطي بغير حساب سبحانه جل جلاله. يبقى عطاء الإيمان لا يكون إلا لمن أحبه الله، خلاص كده. إنما عطاء الدنيا للكل، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، كله خد بالسبب تاخد. إنما عطاء الإيمان مش لأي حد، لمن أحبهم الله فقط. والله يرزق بغير سبب ويرزق بسبب. أنت مطالب بإيه؟ تاخد بالسبب ولا تعتقد في السبب. ودي قضايا مهمة قوي، قضايا الإيمان يا إخوة. أنا باخد بالسبب أيوة، ولكن لا أعتقد فيه، ما توكلش على السبب، أنا أتوكل على من بيده السبب، على الله جل جلاله. واضح؟ ولذلك قال فامشوا في مناكبه، أدي الأسباب أيوة. همشي أتحرك، الدكتور يروح يعمل عيادة ويروح من الصباح، عنده فترة دوام، يجلس في عيادته، يستقبل المرضى، يعالج، يكتب الأدوية، أدي السبب أهو، خلاص كده ده سبب. إنما لا تعتقد في السبب، اوعى تعتقد إن اللي يعطيك هو السبب أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى قادر أن يعطل السبب سبحانه، ولا يكون السبب. إنما أنا أخذ بالسبب، ده تشريع، ده منهج، ده إيمان. إنما تعلق القلب لا يكون إلا بالله، لذا قال فامشوا في مناكبها، أدي السبب أيوة، وكلوا من رزقه، مش من مشيكم، مش من أسباب. اوعى اوعى تتوكل على الوظيفة بتاعتك، ولا على العيادة بتاعتك، ولا على المصنع بتاعك، ولا على المتجر بتاعك، ولا على مشروعك، اوعى تتوكل عليه. إنما التوكل على الله رب العالمين، لأن مشروعك ممكن فجأة يقف. ويمكن أهلنا في سوريا اللي معانا في ألمانيا الآن شافوا ده، رأوه تطبيق عملي. ياما إخوة كان عندهم تجارات وعندهم رأس مال وعندهم مشاريع، وفي لحظة كله راح. صحيح؟ ليه؟ اوعى تتوكل على السبب. المعطي هو الله، المانع هو الله، خلاص. يبقى أنا أخذ بالسبب إيمانا نعم، لكن لا أتعلق إلا بالله رب العالمين. لذا قال وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى دي قضية إيمانية مهمة أوي، أنا أخذ بالسبب ولكن لا أتوكل على السبب، إنما أتوكل على من سبب السبب، على الله رب العالمين. يبقى السبب للجارحة والقلب يتعلق بالرب. الجوارح تاخد بالأسباب تتحرك، إنما القلب علاقته بالله إيه؟ يقين تام أن المعطي المنع هو الله مش السبب. السبب لا. عبد الكريم شغال في وظيفة، بيقوم الساعة 7 صباحا، يرجع الساعة 5، بياخد آخر الشهر مثلا 1000 يورو مثلا، خلاص.
متوكل على الألف يورو دي بتجيله من الشغلانة دي، لو ساب الشغل مش هيلاقي ياكل. لا خطأ، ده يمكن لو ساب شغلانته دي يجيله 3000 يورو في الشهر، وممكن يعمل مشروع يجيب 100000 يورو في الشهر. فأوعى تتوكل على الوظيفة أبدا، الوظيفة سبب صح. ممكن أنا شغال في شركة متوكل عليها، فجأة الشركة فلست، مشاني من الشركة مع السلامة، عمل إحلال وتبديل، يلا العمال مش هنشغل دول، عز ما عندناش، ندفعهم رواتب، مع السلامة امشي ونجيب غيرك بعدين لما نبقى نشتغل، أو نقفل الشركة ويقول لك اقعد في البيت، الدولة هتديك ضمان اجتماعي لأنك هنا في دولة غربية لغاية ما نلاقي لك شغلانة صح؟ لأن الضمان ده بيجي لك منين؟ من اللي انت دفعته قبل كده، هنرجعه لك جزء منه خلاص. طيب يبقى اوعى تتوكل على السبب بتاعك ده، ولا على شركتك، ولا على ابدا في لحظة تقفل الباب او يحصل حرب، الدولة كلها تتدمر، او انت تموت، او انت تمرض، او انت تعجز، او اسباب. يبقى نقول لك اوعى في قضية الارزاق تتوكل على الاسباب، لا انا باخد بالسبب للجريحة، انما تعلق القلب لا يكون الا بالرب جل جلاله. فدي قضية مهمة قوي لازم نعيها ولازم نفهمها. يا اخوة اللي عنده الايمان ده خلاص هو مؤمن ان النبي يقول في حديث عبد الله بن عباس، واعلم ان الامة، ما قالش بقى عبد الكريم ولا سيد ولا أبدا، قال الأمة بأسرها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. والله يا إخوة لو الأمة بأسرها اجتمع عشان ينفعوني بكوباية شاي زي، والله ما يعملوا إلا إذا كان قدرها من الله. والله أديك شفت الآن، أنا شربت الكوباية الأولى واكتفيت، قام الوالد ربنا يحفظه يحمل الكوب، أنا استحيت، أقامه الله لأنه لي أجر لحسن نيته وحبه وإخلاصه، أحسبه كذلك. فربنا قبل أن يخلقنا ويخلق سماواته وأرضه ب50000 سنة كاتب للحج أجرا مترتب على الخطوات اللي هيقومها دي عشان يحمل الكوب، ومش هيحمله وهياخد أجره كاملة خلاص. والشيخ هينده لسمير بنحفظه وبارك فيه، وسمير يدي الكوب لإبراهيم، وإبراهيم يجيب كوباية الشاي وتوضع أمام الشيخ، شوف كم أجر ترتب على كوباية الشاي دي. من الذي قدر؟ إنه الملك، والله إنه الملك. لو لم يقدر والله لو الدنيا بأسرها ما تستطيع أن تكرمني بهذا الكوب. أنت مش ملاحظ كده أحيانا تبقى قاعد في بيتك لوحدك وفجأة يجي لك عبد الكريم يخبط بهدية، أهو اليوم والله عبد الكريم بيرن علي الجرس كالمعتاد، بقول له أنا نازل، إن أنا عندي في الدور الخامس، أنا بطلع مش عايز أنزل من التعب، فبشفق على الإخوة، لا أنا نازل لك بدل ما تطلع، أنا نازل لك. قال لا افتح لي بس عايزك دقيقتين، فتحت لقيته جايب لي هدية، الحاجة اللي انا بحبها عندكم قوي هنا، انت بتجيبها في الحلويات كده بتاع مدورة كده، اتريها بتتباعت، لقيته جايب لي علبتين. انا قاعد في البيت لا اتحركت لا رحت لا جيت، لكن ربي جل في علاه كاتب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق سماواته وارضه ب50000 سنة أجرا ورفعة لهذا الأخ، إنه يسوقه من أجل إكرام الشيخ بأمر قدره الله. والله يا إخوة لو لم يقدره الله لما جاء بي عبد الكريم. يبقى جاء بي ليه؟ لأن من اللي دونه كتبه؟ الملك. فأوعى تتوكل على الأسباب أبدا، ده أنت بتبقى نايم وأرزاقك تأتيك إلى بيتك صحيح؟ مثلا ما عندكش عمل، فجأة تلاقي أخي بيتصل بيك، يا دكتور سمير الله يكرمك في أخي كذا 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 عايز يعمل جسر ومش عارف إيه، تعال عايزينك بعد 5 ساعات. ايه ده؟ ارزاق مقسومه، اوعى، الرزق مقسوم. فصاحب الايمان يطمئن واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. طيب الناحيه الثانيه، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. طب انت خايف ليه بقى وبتقلق ليه؟ ولذلك عجبتني مقولة لأحد الدعاء يقول: إن أقصى ما يفعله الظالمون بك أنهم يظهرون قدر الله فيك. ظالم طاغية خلاص كده نالك منه ظلم، نعم، لأن هذا قدره من؟ الملك. فلازم تصبر، مش الظالم، لا 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 لا، ده السبب، سبب لإظهار قدر الله فيك. علشان إيه؟ عشان أنت تبغض الظلم وتبغض الظالمين، ولأن هذا الذي جعله الله سببا لظلمك مكتوب عند ربه من الهالكين، فخذ بالأسباب اللي تهلكه، منها الظلم والطغيان والتجبر في أرض الله رب العالمين. يبقى إذن لن يفعل فيك الظالم إلا ما قدره من؟ الملك. فلو عندك العقيدة دي هتخافش، تخاف من مخلوق؟ والله أبدا. نم، فالمخاوف كلهن أمان، وكل قدر الله خير. ربما تغيب عنك أنت الحكمة لكنك لا تدري، فانتبه. يبقى قضية الأرزاق فيها أسباب، نعم، لكن لا تعلق بالأسباب، التعلق بالله رب العالمين. فدي قضية. يبقى رزقك اتكتب وانت داخل الرحم، إذن اطلبه بعزة نفس وبإجمال في الطلب وبتعقل، ولا تعتمد على سبب، إنما التوكل على من خلق السبب جل جلاله. يبقى كتب عليك العمل، كتب عليك الرزق، كتب الأجل، إمتى هتموت وفين هتموت، وقبرك معلوم، احفظ هذا جيدا. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. أنتوا الآن في الغربة تقول أنا عايز أرجع لبلادي، وأنا بقول كده زيك والله، وكلنا بيقول نفس الكلمة دي، لكن مش أبدا. إنه القدر، مكتوب لك تشرب كوباية شاي في ألمانيا هتشربها، تشربها في سوريا وفي حلب هتشربها، تشربها في اليمن هتشربها، في مصر هتشربها، في أي بقعة في الأرض هتشربها. أضرب لكم مثالا سريع. كنا في من كام سنة كده معنا إخوة من البوسنة، ولا كان على الهوى ولا التفكير إنك ممكن تروح البوسنة. والأخ كده جالي في يوم قال لي: يا شيخنا نفسنا تيجي معانا تزورنا. قلت له: من عينيا، خلاص أجي معك. أنا بتكلم كده في الجال عادي، أجي معك وخلاص. أتاري الأخ فعلا بيرتب. أنا فكرت يا خلاص ممكن لازم تقول لي مثلا، عاد يقول لي عايزك تيجي معايا المغرب. من عينيا، حاضر، يلا إيدي على إيدك أجي معك المغرب. غير يقول لي تيجي معنا الجزائر، ماشي انا مستعد، انا واقف لله، خدني معاك الجزائر، وهكذا. فالاخ جالنا كده في زول صباخ: شيخنا انا حاضر، من هنا اجي البوسنة. وما عارف فين البوسنة دي اصلا، يعني انا اسمع عنها فقط. اسبوعين الاخ البوسنة بيتصل: شيخنا انا رتبت كذا كذا كذا، يوم كذا هنستقبلك. ده بقى جد يا جماعة، نروح البوسنة دي، احنا عارفين مودينا العنوان كذا كذا، ونروح بالسيارة. سيارة هنروح البوسنة؟ ده عم مش حوالي، يعني عدي بس مش على فين، وعلى النمسا وعلى كرواتيا وكذا، ونخش على البوسنة. طب يا شباب مين مستعد يجي؟ كله عايز يروح، خلي بالك. وروحنا بسيارتين. شوفوا القدر يا اخوة، انا عايزك تعيش القدر من واقع حياتك. سيارتين عشان تعرف بس القدر يعني ايه. سيارتين كاملين، وصلنا لغاية كرواتيا. عدنا النمسا وغيره وغيره، ورحنا لغاية كرواتيا آخر بوابة هنخش فيها على البوسنة. لازم تشوف الجوازات والأوزفايس والكلام ده كله. فمعانا أخ كان جايب معاه زوجته وأولاده، وأخ تاني معاه زوجته، هم في سيارة لوحدهم. طيب وإحنا في سيارة حوالي 5-6 شباب من الإخوة يعني، ومعانا أخ كمان مع زوجته وأولاده، كلام جميل. طيب الأخ بنقول له فين جوازات أولادك؟ قال معيش جوازات للبنتين الصغيرين. إزاي؟ قال أنا معايا الدفتر بتاع التطعيم وبيمشي في أوروبا. أنا أول مرة أسمع الكلام ده حقيقة يعني، دفتر اللي بتاع التطعيم. طيب راح الدفتر الناين ممنوع، ما يدخلوا، ما يدخل خلاص، ما يعدوا. ده راح معانا أكتر من 1000 كيلو سفر، تعرف يعني إيه؟ وآخر بوا ندخل للإخوة، مستحيل يعدوا. طب هنعمل إيه الآن؟ الأخ طب يرجع بأولاده؟ فالأخ التاني اللي معاه زوجته قال أنا كمان هرجع معاه، ما سيبوش يرجع لوحده، الطريق صعب والسفر شاق وكذا، ما سيبوش يرجع. طيب خلاص يا إخوة تعالوا أنتوا في سيارة لوحدكم، وكمان أخ تاني كان معاه طفلة صغيرة، طب خدوها كمان معاكم وأنا هاخد التانية. يلا وإحنا خدنا سيارة، هم رجعوا كده وإحنا دخلنا كده، ورحنا قضينا 10 أيام في البوسنة. رأينا جمالها وجبالها وسراييفو والبوسنة والهرسك والصرب، وشفنا ولكان في الخيال إنك ممكن تروح البلد دي. وطلعنا الجبال ونزلنا ورحنا مساجد وزوايا، أوه 10 أيام. من الذي قدر؟ إنه الله. فاوعى تقول أنا البلاد أخذ بالأسباب، لكن يعلم أنك لن تتحرك إلا بأمر من قدر. أنتوا قاعدين هنا ليه؟ قاعدين هنا ليه؟ الذي قدر لنا هو الله، لازم نقعد هنا بس. غلط، مكتوب لنا كوباية شاي لقمة ناكلها صحبة نشوفها. فسعادتك مع مواقع القدر. إذا عيش يومك واهتم بواجب الوقت وأطع ربك، واعلم أن ما قدره كان وما لم يقدره لم يكن. يبقى الإيمان يخلي النفس مطمئنة، من هنا تفهم قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى رزقك مقدر، نعم. عملك مقدر، نعم. أجلك مقدر، نعم. شقي أو سعيد، نعم. الله أكبر. فدي بنسمى الكتابة العمرية اللي هي بتكون في الرحم. في بقى كتابة أخرى اسمها الكتابة السنوية، كل سنة سنة بسنة يا إخوة، أيضا مأخوذة من اللوح المحفوظ. دي بتكون في ليلة القدر، في سورة الدخان قال على ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني إيه؟ قال ابن عباس ففي هذه الليلة يكتب كم من مولود يولد وكم من ميت يموت، يكتب من يحج بيت الله الحرام ومن يعتمر ومن يطوف ومن يزور ومن ومن ومن. يبقى حضرتك بتبقى ماشي على البسيطة دي وعملك لمدة سنة مدون، هتموت السنة دي مثلا أو هتحج أو هتعتمر. مش أنت ملاحظ كده بعض الناس يقدم في القرعة وعايز يحج ويعمل الأوراق وفجأة ما يروحش لأنه ما اتكتبش. أخ من كام سنة قدم هو زوجته على الحج وبعت الجوازات والتأشيرة بقول لك مضمونة ودفع الأموال، وقبل الحج بأسبوع مش لاقيين جوازاتهم، ضاعوا في البريد مع أنه كان واخد تأشيرة حج، خد التأشيرة والجواز خرج من السفارة وفي البريد، تهفن في البريد إزاي ما تعد، وعد الحج وما جاش الجواز. إيه ده؟ هيقول لك بقى خطأ بريد. لا 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 لا، انت اسمك مش مكتوب فيهم، انت مش مقدر لك تروح السنة. قول الحمد لله، ده قضاء الله، قضاء الله خير. هتقعد بقى تسب في بتوع البريد وتلعن مش عارف في ايه؟ لا 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 لا، قل قدر الله وما شاء فعل، مش مكتوب لك السنة، لان اتكتب من السنه اللي فاتت مين اللي هيحج، مين اللي هيعتمر، مين اللي هيخلف، مين اللي مش هيخلف، مين اللي هيموت، مين اللي هيتولد، كل ده مكتوب. يبقى انت مستعجل ليه؟ دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبتن الا خالي البال ما بين طرفه عين وانتباهتها، يغير الله من حال الى حال سبحانه. إذن دي الكتابة العمرية في ليلة القدر. في بقى الكتابة اليومية، ودي آخر أنواع الكتابات في قول الله تعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين سبحانه. يوم بيوم يا إخوة، ده هيعصى وهيتوب هنغفر له، ده مكروب هنفرج عنه، ده هنرفعه وده هنخفضه، وهكذا سبحانه. كل يوم هو في شأن. ده بالنسبة للكتابة. أما المشيئة، ده الركن الثالث من أركان القضاء والقدر باختصار كده عشان ضيق المقام. المشيئة الشاملة والقدرة النافذة، نؤمن أن مشيئة الله عز وجل شاملة بخلقه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن قدرته نافذة، ما أراده كان وما لم يرده لم يكن سبحانه. الركن الرابع ركن الخلق. الله خلقنا وخلق أعمالنا. أعمال دي مخلوقة، من خلقها؟ الله. أنا مخلوق، من خلقني؟ الله. خلق العبادة وأفعال. طب يا عم الشيخ، ما هو خلق الفعل، يبقى لما جه سرقة مش دافع؟ بتلومونا ليه بقى؟ نقول لك فارق بين الخلق وبين عملك انت، ده اسمه خلق فعلك ايجادا. ولذلك نقول لك: الله خلق والعبد سرق. هو امرك بالسرقة؟ ابدا، نهاك وحذرك وجعل لها عقوبة، فاوعى تحتج بمعصيتك على قدر الله. يبقى انت مش فاهم. عمر لما يأتيه الرجل السارق وحده القطع، فجاي يتفلسف كده زي بتوع اليومين دول: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. الله ما أمركش تسرق، بل نهاك وحذرك وقال اللي يسرق هتقطع يده. سرق يبقى قبح عملك أنت. لكن الخلق التاني اسمه خلق تقدير وإيجاد كونا، لكن ما أجبرك، ما جاش مالك مسكك وحملك تروح تسرق أبدا. تنفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. دي أركان القضاء والقدر. يبقى حضرتك وانت داخل الرحم اتكتب عملك ورزقك وأجلك وشقي أم سعيد. ولسه يا إخوة ما زلنا مع الجنين والمقام، وعقارب الساعة بتطاردني دايما، و إن قدر بقاء يمكن نواصل مع بقية الأطوار ونشوف نفخ الروح ونشوف طلاقة القدرة كركن من أركان القدر فيك وأنت داخل الرحم. فانتظرونا إن قدر البقاء، وكان اللقاء. لأن ما كتبه شاءه ولا بد أن يحدث.
Und somit kommen wir, liebe Geschwister, zum letzten Teil des Vortrages, auch wenn dieser Teil jetzt etwas länger war, aber auch ebenfalls aufgrund dessen, weil es eine wichtige Thematik ist. Und zwar geht es nun über die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala im speziellen Sinne. Ja, nicht speziell das, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. Wir haben gesagt, dass es viele Arten der Vorherbestimmung gibt. Jetzt reden wir kurz über Kitab al-Umuriyya. Yani die Vorherbestimmung, was mit dem Leben des Menschen zu tun hat. Yani genau das, was, womit dieser Engel beauftragt ist, der Rizq aufschreibt und Amal aufschreibt und Ajal aufschreibt und ob glücklich oder unglücklich sozusagen. All das, was das Leben betrifft, ja, all das, was dein Leben betrifft, was in die Seele eingehaucht wird, während du im Leibe der Mutter bist, nennt man ebenfalls diese Vorherbestimmung des Lebens. So kann man das nennen. Vorherbestimmung des Lebens. Und man sollte wissen, auch diese Vorherbestimmung ist entnommen aus Lauh al-Mahfuz, aus den geschützten Tafeln, die wir vorhin erwähnt haben. Yani, wir nehmen ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Lauh al-Mahfuz, yani das, was vorhergeschrieben ist, vor tausenden von Jahren, hat Ar-Rizq aufgeschrieben. Yani, das, was dir zuteil wird von der Dunya, Al-Arzaq. Ja, das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorhergeschrieben hat, was du bekommst. In diesen Lauh, yani aus den geschützten Tafeln ist das entnommen, was im Endeffekt der Engel in die Seele einhaucht. Yani, wir haben gesagt, der Engel kommt und fragt Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Rizq, über seinen Amal, über seinen Ajal und ob er glücklich ist oder unglücklich ist. Dies wird aufgeschrieben, wenn er im Leibe der Mutter ist. Aber das, was er aufschreibt, ist entnommen aus dem, was 50.000 Jahre vor der Erschaffung bereits aufgeschrieben ist. Yani, wir nehmen ein Beispiel mit dem Rizq. Ja, man sollte wissen, dass Al-Arzaq, ja, sind vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz egal, was man bekommt an Lohn oder zu essen oder zu trinken oder ganz egal, was es betrifft, all dies ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, Rizq kann vieles sein. Viele denken, dass Rizq lediglich der Monatslohn ist. Eine Frau ist Rizq. Ja, alles, was man bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, ist eine Art des Rizq. Das heißt, es ist von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben, was man an Rizq bekommt. Und auch hier, wie wir vorhin erwähnt haben, die es manche gibt, die diese Thematik nicht richtig verstehen, gibt es auch manche, die das hier falsch verstehen. Yani, die dann sagen, wenn Rizq, ja, sowieso von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben ist, warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Yani, genauso wie wir vorhin erwähnt haben mit den Taten, gibt es das auch, was Rizq angeht. Yani, wenn Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala sowieso schon aufgeschrieben ist, warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Ja, und vielleicht Schichtdienst schieben und das machen für ein paar Euro am Ende des Monats, wenn es sowieso schon vorhergeschrieben ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns sollte wissen, dass er seinen Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala auf jeden Fall bekommen wird. Ganz egal in welcher Art und Weise. Ja, dann gibt es yani, denjenigen, der dann arbeiten geht und seinen Rizq bekommt. Und es gibt denjenigen, der zu Hause auf der Couch liegen bleibt, aber auch zu ihm wird sein Rizq kommen. Ja, ganz egal, ob er es verdient, yani durch seine Arbeit oder durch eine Spende, die zu ihm kommt. Ja, du kennst das vielleicht, du bist zu Hause, du ahnst nichts, auf einmal kommt jemand und bringt dir Essen vorbei. Ja, oder jemand klingelt bei dir, ruft dich runter, komm, wir gehen gemeinsam was essen. Ja, auch das ist alles Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala, was vorher geschrieben ist. Oder du willst unbedingt eine Sache und du bekommst es auf einmal als Geschenk oder im selben Wert oder wie auch immer. Ja, sollte keine Rolle dabei spielen, was es ist. Aber man sollte wissen, dass Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben ist. Und du wirst es auf jeden Fall bekommen. Ganz egal, wie du dich anstellst, du wirst es bekommen. Und du wirst nur das bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorher geschrieben hat. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, so gibt es wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, yani die obere Hand ist besser als die untere Hand. Dann gibt es manche, die dann sagen, okay, wenn der Rizq aufgeschrieben ist, dann gehe ich nicht arbeiten. Und wenn der Rizq sowieso zu mir kommt, auch wenn es eine Spende ist oder ein Geschenk, ist ja eigentlich egal. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die obere Hand, yani die gebende Hand, ist besser als die untere Hand. So gibt es eine schöne Geschichte bezüglich dieser Aussage, yani dass jemand gegangen ist und er hat gesehen, yani auf dem Weg zur Arbeit, und er hat gesehen, wie ein Vogel dem anderen Vogel das Essen bringt und ihm ins Maul steckt, sozusagen, in den Schnabel steckt. Und dann ist er wieder zurückgegangen und hat sich ausgeruht und hat gesagt, wahrlich, ich habe gesehen, wie sogar Allah subhanahu wa ta'ala den Vogel yani von seiner Versorgung gibt, ohne dass er was dafür macht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala auch mich versorgen. Und dann hat er ihm gesagt, und wieso willst du nicht derjenige sein, der den anderen gibt? Ja, deswegen ist es wichtig zu wissen, dass die obere Hand ist besser als die untere Hand. Du kannst natürlich zu Hause liegen bleiben und nichts machen und dein Rizq wird zu dir kommen, aber du wirst nichts davon haben. Ja, sei du lieber derjenige, der arbeiten geht, um anderen yani, von ihrem Rizq auch zuteil kommen zu lassen, um zu spenden oder ähnliches. Man sollte wissen, und das ist auch eine wichtige Sache der Aqida, wie es der Sheikh erwähnt hat, bezüglich dem Rizq. Yani, Ar-Rizq ist von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben. Und Ar-Rizq kommt nur von Allah subhanahu wa ta'ala, von niemandem. Yani, sei vorsichtig, nicht, dass du denkst, dass dein Arbeitgeber am Ende des Monats, der dir 2.000, 3.000 Euro netto überweist, ja, dass er dir dein Versorger ist. Sondern die Versorgung kommt nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Arbeit und diese Firma als ein Sebab gemacht, dass deine Versorgung zu dir kommt. Deswegen sollte der Muslim, es gibt viele kleine Detaildinge, ja, die, für die man wirklich ein Fühler haben sollte, dass man sich bewusst werden sollte, dass die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Ja, ich arbeite jetzt Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit, ich komme mittags wieder zurück, manchmal bist du kaputt, manchmal bist du weniger kaputt, ja. Mal hast du viel Arbeit, mal hast du wenig Arbeit und am Ende des Monats kommt dein Lohn zu dir, ganz egal wie hoch dein Lohn ist, ja. Aber du solltest wissen, dass nicht dein Chef dich versorgt, sondern die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Aber Allah azza wa jal hat diesen Chef oder diese Firma oder wenn du selbstständig bist, Hausmeister-Service machst oder egal was du machst, ja, dass es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, dass dieser Rizq zu dir kommt. Dass dieser Rizq zu dir kommt. Und was wichtig ist, ist, dass der Muslim wissen sollte, dass man sich immer, yani man macht die Asbab, aber man verlässt sich auf Rabb, yani man verlässt sich auf den Herrn dieser Asbab. Genauso wie in der Geschichte von Maryam a.s., in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihr im Koran, und gehe zum Palmenstamm, ja, und wackel ihn, auf dass eine saftige Dattel sozusagen zu dir runterfällt. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala, yani ist natürlich dazu in der Lage, diese Dattel fallen zu lassen, sodass sie zu Maryam a.s. kommt. Aber Allah azza wa jalla hat es so vorher geschrieben und hat ihr gesagt, geh zum Palmstamm und wackel ihn, auf dass die Dattel zu dir kommt. Da gibt es verschiedene Erläuterungen. Manche Gelehrte gehen sogar so weit und sagen, was will denn überhaupt eine schwache Frau an einen Sohn? Habt ihr mal eine Palme gesehen? Ja, wer bringt die schon zum Wackeln? Ja, du kannst gegen die springen, die wird nicht wackeln. Ja, aber Allah, außer du kickst. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es so vorher geschrieben, dass er ihr gesagt hat, und geh zum Palmstamm und schüttel ihn, auf dass eine Dattel zu dir fällt. Ja? Und dies zeigt lediglich Asbab. Ja? Dass Allah sogar Maryam a.s. gesagt hat, geh dahin und schüttel oder und wackel an diesem Baum, auf dass die Dattel zu dir fällt. Das Ziel ist, dass die Dattel zu ihr fällt. Und ihr Risk ist es, dass die Dattel runterfällt. Aber der Muslim verlässt sich niemals auf die Asbab, sondern auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Nicht, dass du jetzt hörst und du gehst zu einem Palm, Stamm und du wackelst den oben, siehst du die ganzen Datteln, aber Allah hat es nicht vorhergeschrieben, dass eine runterfällt, sondern du verlässt dich auf diese Asbab. Genauso, liebe Geschwister, man sollte immer wissen, dass der Mensch sich niemals auf die Asbab verlässt. Allah hat dir gesagt, mach das, damit du das bekommst. Ich mache das, weil ich an Allah glaube und an die Asbab glaube, aber verlassen tue ich mich im Endeffekt nur auf Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der es mir aufgeschrieben hat, dass ich diese Asbab vollziehe. Das heißt, yani, bezüglich dem Rizq und Maryam a.s. haben wir erwähnt, wir können jetzt noch weiter ausholen bezüglich dieser Geschichte, aber das wird natürlich auch den Rahmen sprengen. Aber man sollte wissen, dass man sich immer auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Und man sollte wissen, dass der Rizq nur von Allah azza wa jalla kommt. Genauso wie yani, im Hadith von Hadith Ibn Umar, radiallahu anhumah, in ijtama'a an-nas wa an yadurruka fi shay.
Ibn Abbas.
Das ist ein Hadith von Ibn Abbas, radiallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt hat, oh mein Jüngling, komm und ich bringe dir ein paar Worte bei. Und so hat er ihm gesagt, und am Anfang die Aussage, wichtig ist das, was er am Ende sagt, indem er sagt, und wisse, wenn sich die ganze Gemeinschaft sich zusammentut, ja, um dir in einer Sache zu nutzen, dann werden sie dir nur nicht nutzen, außer in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorhergeschrieben hat. Und wenn sie allesamt zusammenkommen würden, um dir in einer Sache zu schaden, dann würden sie dir nur in dem schaden, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich aufgeschrieben hat. Und das ist das, was der Sheikh erwähnt hat, bezüglich nochmal auf Glas Tee zurückzukommen. Ja, wenn die ganzen Menschen, ja, und die Djinn und die Ins, yani, und die Menschen sich alle zusammentun würden, um ein Glas Tee zu bringen, so würden sie es bei Allah nicht schaffen, ein Glas Tee zu bringen, außer Allah hat es sowieso schon für dich vorhergeschrieben. Und wenn sie dir in einer Sache schaden möchten, und wenn die ganzen Djinn und die ganzen Ins alle sich zusammentun würden und sie wollen dir in irgendeiner Sache schaden, dann werden sie dir nur in dem schaden, was Allah subhanahu wa ta'ala sowieso schon für dich aufgeschrieben hat. Ja? Die Tafeln sind geschrieben und die Tinte ist getrocknet. Deswegen sollte man sich dessen bewusst werden. Manchmal ist es sogar so, auch wenn du schläfst oder wie auch immer, dein Rizq kommt von Allah azza wa jalla. Ganz egal, was es ist. Yani, wie viele Geschichten kennen wir von Leuten, die gesagt haben, ich hatte nichts. Ja, und auf einmal habe ich geheiratet und dann kam auf einmal die Arbeit und dann kam die Wohnung und dann kam und so weiter und so fort. Bis zum Ende. Deswegen ist es wichtig, dass man sich nur auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Und deswegen sagt auch der Sheikh bezüglich ein Prediger hat mal so eine schöne Aussage gemacht bezüglich all dem, was jetzt in der islamischen Welt passiert, sei es jetzt diese ungerechten Herrscher und diese Kriege und so weiter und so fort. Der Muslim sollte eigentlich ein ruhiges Gewissen bei der Sache haben. Natürlich ist es traurig, aber man sollte wissen, all das, was diese Tyrannen vollziehen, egal was sie machen an Kriege und Ungerechtigkeit, egal was sie machen, sie vollziehen nur das, was Allah azza wa jalla vorher geschrieben hat. Ganz egal, was sie tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es vorher geschrieben, damit vielleicht genau dieser Tyrann die Taten vollzieht, damit er im Endeffekt in die Hölle kommt. und dass die Menschen das Wahre vom Falschen unterscheiden und dass die Menschen die Gewichtung der Ungerechtigkeit kennen und dass die Menschen zurückkehren zu Allah und dass die Menschen Dua machen und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Schwester, man sollte wissen, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist khair, ganz egal was es ist. Ja, manchmal willst du, dass unbedingt etwas passiert, aber es passiert nicht. Und manchmal träumst du dir nicht mal das, was passiert, und es passiert. Yani, ich erwähne nur kurz, der Sheikh hat erwähnt von seiner Reise nach Bosnien. Yani, der Sheikh kommt aus Misr, aus Ägypten. Der hätte sich, wie er selbst gesagt hat, der weiß noch nicht mal, wo Bosnien liegt. Ja, du kannst ihm eine Karte zeigen, wo liegt Bosnien, er weiß es nicht. Ja. Er hätte niemals gedacht, dass er überhaupt mal dorthin kommt. Eines Tages kam so ein Bruder zu ihm, ja, und hat ihm gesagt, ja Sheikh, ich will, dass du mit nach Bosnien kommst. Und dann hat der Sheikh gesagt, so aus der Lässigkeit, wie wir es machen, ja okay, ich fahre mit, ist kein Problem. Ja, so nach 2-3 Wochen ruft er auf einmal an, ja, ich bin jetzt in Bosnien, ich habe dir das organisiert und ihr fährt dann los und ihr kommt da an und so weiter und so fort. Der Sheikh hat gedacht, das wäre, ja nee, so ja, komm, fahr mit nach Bosnien, alles klar, ich fahre mit dir, fahren wir morgen. Ja, also mit dem Gedanken, der Sheikh hat nicht daran geglaubt, dass es wirklich passiert. Auf einmal hat der Bruder das alles organisiert. Der Sheikh war in Sarajevo und der war in Bosnien und der hat die schönen Ortschaften gesehen. 10 Tage zusammen waren sie dort gewesen und sind dann wieder zurückgekommen. Und so wie er gesagt hat, was auch mit der Vorherbestimmung zu tun hat, die sind von hier mit 2 Autos gefahren und jeder hat sich darauf gefreut, Urlaub zu machen in Bosnien und so weiter und so fort. Und bestimmten Leuten, genau an der letzten Grenze, ist es so passiert, dass für sie nicht vorher geschrieben war, dass sie da reinkommen. Sie durften nicht einreisen, aufgrund dessen, weil sie keine Papiere dabei hatten und so weiter und so fort. Dann sind sie zurückgereist und nur ein Auto ist reingefahren und so weiter und so fort. Ja, nee, egal was hier passiert, genauso wie der Sheikh auch gesagt hat. Ja, nee, manche Leute, du siehst ihn, der will unbedingt Hajj machen. Und der meldet sich bei der Hajj-Agentur an und er bezahlt sein Geld. Und vielleicht hat er sogar schon das ganze Geld überwiesen, ja. Und dann gibt er seine Pässe ab und so weiter und so fort. Und am Ende bekommt er die Nachricht, ist doch nichts geworden, Bilal. Ne? Genauso ist es. Ja? Und du kannst dich aufregen, wie du willst. Und du schickst die Pässe und so weiter. Und dann sagt er auf einmal, sorry, aber das wird nichts. Ja? Und genauso sehen wir umgekehrt Fälle, dass manche ja, gar nicht damit rechnet. Ja, der denkt gar nicht daran, dass er jetzt Umrah vollzieht oder Hajj vollzieht. Und auf einmal kommt jemand zu ihm und hör mal zu, ich habe die und die schöne... das schöne Angebot gefunden, die Reise geht übermorgen los, der sagt, alles klar, komm, ich fahre mit. Ja? Und deswegen sollte man wissen, die Vorherschreibung Allah subhanahu wa ta'ala ist alles khair, ganz genau, was es ist. Dann gibt es yani, Kitab al-Sanawiyya, das, was jährlich, die Vorherbestimmung, was jährlich angeht, und das ist das, was in Laylat al-Qadr jedes Mal passiert, so wie es die Gelehrten aus dem Koran entnommen haben. Dann gibt es al-Kitab al-Yawmiyya, kulla yawmin huwa fi shan, yani jeden Tag, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt es vor, dass er heute Taube macht und der begeht die Sünde und der kehrt zurück. Und egal wie viel er schon gesündigt hat, heute kehrt er zurück und er hat so viel Gutes gemacht, aber heute wird er das machen und so weiter und so fort. Dann diese Säulen abzuschließen, wir haben gesagt, es gibt das Wissen, wo wir das Wissen erwähnt haben. Dann gibt es die Kitaba, dann gibt es die Mashiach, das ist der Wille Allahs azza wa jal. Und dann gibt es Al-Khalq, yani die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat alles erschaffen. Egal was es ist, an Geschöpf oder ähnliches, Allah subhanahu wa ta'ala hat das erschaffen, das erschaffen. Und hier gilt es kurz zu erwähnen, bezüglich der Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Leute verlassen sich dann auf diese Theorie und sagen, ja, wenn Allah azza wa jal den Menschen nun alles erschaffen hat, so hat er auch das Klauen erschaffen und ich habe nur das gemacht, was Allah azza wa jal sowieso schon erschaffen hat, so habe ich geklaut. So war es in der Geschichte von Umar radiallahu anhu, dass jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ja, Amir al-Mu'minin, yani ich habe nur das gemacht, was vorher geschrieben war. Und so sagte ihm Umar radiallahu anhu, und ich mache nur das, was vorher bestimmt ist und ich hacke dir die Hand ab. Ja, so viel bezüglich dieser Angelegenheit. Wenn es Allah azza wa jal so vorschreibt, werden wir in den nächsten Unterrichten weiter über diese Thematik reden. Ich sage diese Worte, bitte bei Allah azza wa jal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.